Ich habe der Predigt heute Abend die Überschrift gegeben, gleich kommt sie von Highlights, Tiefschlägen, Lehrlingen und guten Vorsätzen. Also es ist kein Jahresrückblick der Gemeinde hier oder ein Rückblick für die ganze Welt und das Weltgeschehen, was gelaufen ist, könnt ihr in den Nachrichten anschauen. Also nicht Jahresrückblick Gemeinde, aber das Weltgeschehen. Und dennoch habe ich gedacht, am Anfang war der Titel von Highlights, Lehrlingen und guten Vorsätzen. Und ich habe gemerkt, das ist nicht das ganze Leben und das ganze Jahr. Denn es gibt immer auch Tiefschläge. Deshalb von Highlights, Tiefschlägen, Lehrlingen und guten Vorsätzen. Jeder von uns blickt zurück auf ein Jahr, das geprägt ist von gewissen Highlights, schönen Momenten, von Tiefschlägen vielleicht. Dann hoffe ich auch von Momenten des Lernens und vielleicht noch ein paar gute Vorsätze. So die berühmte Frage, die man sich ja manchmal stellt, so am Ende des Jahres: Und was hast du erlebt dieses Jahr? Was waren deine Highlights? Vielleicht wäre die bessere Frage: Was hast du so im Alltag erlebt, jeden Tag? Und was war das Schöne in diesem Alltagsleben? Denn die Kleinigkeiten des Alltags, die sind ja überwiegend, nicht die Highlights. 2, 3 Highlights und der Rest ist Alltag und den sollten wir gut gestalten lernen. Ich habe mich aber für die Highlights, Tiefschläge entschieden und nicht für das tägliche Geschehen, das uns eben prägt. Bleiben wir bei den Highlights. Regina und ich haben dieses Jahr einen besonderen Highlight erlebt. Können sich vielleicht nicht alle damit identifizieren. Wir waren, und das haben wir uns schon lange vorgenommen, wir waren in Israel, haben Israel bereist, die Heimat von Jesus, wo er gelebt hat, wo er geboren wurde, wo er sich bewegt hat. Am Berg der Seligpreisungen, wo man See Genezareth runtergeht, dort, wo er die berühmte Berglehre gehalten hat, man vermutet es dort irgendwo, hatte ich die Ehre, und das war wirklich eine Ehre. Der Leiter der Reisegruppe hat mich gefragt, ob ich am Berg der Seligpreisungen eine kleine Predigt halte. Also nicht so lang wie Jesus, die ganze Bergpredigt, aber ich habe über eine Seligpreisung gepredigt. Und es war ein besonderer Moment, dort zu stehen an diesem Berg, wo Jesus ungefähr irgendwo war, und eine kleine Andacht zu halten. Es gab viele schöne Momente, besondere Momente. Am See Genezareth in Jerusalem, Garten Gethsemane. Und es war, das muss ich sagen, eine Reise wert, dieses Land zu bereisen, dort zu sein, wo Jesus gelebt hat. Das hat schon was, nicht, dass das Land besonders schön wäre oder heilig oder irgendwas, aber so die Gedanken immer wieder, dort zu sein, hier war Jesus, hier war er, hier wurde er vielleicht getauft, das ist der Ort, und dann ist er diese Straße gegangen und all, das sind so Momente, und wenn man heute die Bibel liest, dann bekommt man immer Bilder, ach, es war dort und es war dort und es war ungefähr dort. Manche lachen und spüren, jawohl, die erinnern sich, weil sie selber schon dort waren. Ist eine Reise wert, könnte ich jedem Christ empfehlen. Und ich denke, jeder von euch könnte Highlights erzählen. Muss jetzt nicht sein, dass er in Israel war oder in Neuseeland oder sonst irgendwo. Vielleicht hat jemand ein schönes Auto gekauft, es war ein Highlight. Das erste Mal ein Auto zu haben mit Lenkradheizung, Sitzheizung oder irgend sowas. Muss ja nicht gleich ein Opel sein, kann auch ein BMW sein oder Mercedes. Aber sind so Highlights. Mancher ist vielleicht Vater, Mutter geworden, sind Highlights im Leben eines Menschen. Regina und ich waren vielleicht knapp zwei Wochen daheim. Und da musste Regina von jetzt auf nachher ins Krankenhaus. Blutvergiftung, die sich zu einem septischen Schock entwickelt hat, innerhalb von ein paar Stunden. Und innerhalb von einem Tag mussten wir um ihr irdisches Leben bangen. Es hing an einem seidenen Faden, kann man wirklich sagen. Ein Tiefschlag, der uns so in der Magengegend voll erwischt hat. So schien es zumindest. Von den Höhen, von den Highlights, direkt in die tiefste Tiefe. Viele von euch haben Tiefschläge erlebt. Das ist das Leben. That's life, sagt man. Das ist das Leben. Vielleicht hat jemand sein neues Auto an den nächsten Baum gehängt oder irgend sowas. Tiefschlag. Highlights und Tiefschlägen. Wir können unterschiedliche Geschichten erzählen, wenn wir heute zurückblicken in diesem Jahr. Unterschiedliche Geschichten haben das Jahr 2017 geprägt. Wenn wir das alles so erlebt haben, fassen wir vielleicht an Silvester noch ein paar gute Vorsätze. Nächstes Jahr rauche ich nicht mehr. Oder ich persönlich habe mir vorgenommen, ich fahre nicht mehr so schnell in der Schweiz. Das ist relativ teuer. Kann man bald einen Israelurlaub nochmals machen für die Strafzettel. 1 Kilometer zu schnell in der Schweiz übrigens. 1 Kilometer, 40 Franken. 1 Kilometer zu schnell. Außerhalb geschlossener Ortschaften. Also ein guter Vorsatz, wenn ihr in die Schweiz fahrt, haltet euch an die Geschwindigkeitsbegrenzung, sonst wird's teuer. Das habe ich dieses Mal nicht nur einmal erlebt und nicht nur 1 Kilometer, sondern auch mehrere Kilometer zu schnell. Und dann war es richtig teuer. Wenn wir das Leben Revue passieren lassen, die Highlights, die Tiefschläge im vergangenen Jahr oder im jetzigen Jahr, wir sind ja noch im jetzigen Jahr, dann kommt meistens, und das ist mir bei einem Hauskreisleitertreffen aufgefallen, dann kommt meistens oder fast immer ein Aspekt zu kurz. Wir schauen das einfach an. Aber die Frage, was habe ich aus diesen Erlebnissen wirklich gelernt? Was habe ich gelernt? Was habe ich gelernt? Die Highlights sind meistens die Ereignisse, die am wenigsten nachhaltig prägen. Die Poppenhochs waren schöner Urlaub und das war's. Und dann kommt man zurück in den Betrieb, ins alte Haus, zum Hund und zur Katze und alles ist gleich wie vorher. Aber war der Urlaub nachhaltig? Hat er mich lebenstüchtiger gemacht? Was habe ich gelernt? Was habe ich aus den Tiefschlägen gelernt? Und die nächste Frage wäre noch, was habe ich für meine Persönlichkeitsentwicklung gelernt? Habe ich irgendetwas gelernt aus dem Israelurlaub, aus dem Tiefschlag? Habe ich irgendwas gelernt? In der christlichen Schule, ich sehe gerade die Sieglinde, ist ja das Motto, lerne lernen, lerne leben. Das Lernen spielt eine große Rolle und das ist was Elementares im Leben, das Lernen. Und die nächste entscheidende Frage wäre noch, von wem habe ich denn gelernt und von wem lerne ich überhaupt für mein Leben? Vom Stern, vom Spiegel, von der bunten oder von wem lerne ich eigentlich für mein Leben? Vielleicht denkt der eine oder andere, sag mal, wie kommst du auf solche Fragen? Generell ist es eine gute Frage, bei Rückblicken zu fragen, und was haben wir daraus gelernt, vielleicht schon vorher danach zu fragen. Es gibt ja so einen berühmten Satz, der lautet, das Einzige, was wir aus der Geschichte gelernt haben, ist, dass wir nichts aus ihr gelernt haben. Als Seelsorger bin ich unterwegs und ich sage es jetzt einfach so offen, und ich lerne in vielen Geschichten von Menschen, lerne ich, dass sie wirklich nichts gelernt haben aus dem, was sie erlebt haben. Es wiederholt sich alles, nur unter anderen Vorzeichen. Das ganze Leben hat man den Eindruck, es wiederholt sich alles, nur unter anderen Vorzeichen. Jetzt habe ich den neuen Job, jetzt ist alles gut. Der Chef ist so toll und die Mitarbeiter, die mögen mich alle. Hallo, das ist normal die erste Woche. Gib denen 4 oder 6 Wochen Zeit. Und dann ist es wieder gleich wie in der vorigen Arbeitsstelle. Haben Sie irgendwas gelernt? Ich muss mich selber fragen, was habe ich gelernt? Und was lerne ich eigentlich tagtäglich? Ich kann mich heute fragen, was habe ich heute schon gelernt? Was habe ich heute gelernt? Ich habe heute einiges gelernt. Ich habe Leslie Newbegin gelesen, Glauben in einer pluralistischen Gesellschaft, habe ich einiges gelernt. Und das dürfen wir uns jeden Tag fragen, was habe ich gelernt? Und für Christen ist Lernen ein Muss. Das ist nicht optional, das ist nicht die Kür, sondern das ist die Pflicht. Christen sind Menschen, die lernen. Das ist der Normalfall eines Christen, nämlich, dass er ein Lehrling ist. Der Christ ist ein Lehrling. Es gibt einen Begriff in der Bibel, der nennt sich Jünger. Jünger. Der Begriff Christ kommt in der Bibel, ich habe mir es aufgeschrieben, dreimal vor. Dreimal ist eine Wortneuschöpfung, Christ. Und wenn wir von Menschen reden, die mit Jesus leben, reden wir immer von Christen. In der Bibel kommt der Christ nur dreimal vor. Das ist eine Wortneuschöpfung. 270 Mal ungefähr das Wort Jünger. Jünger. Und Jünger sind Lehrlinge. Wir sind alles Lehrlinge. Auszubildende, Lernende. 270 Mal wird es betont, hallo, liebe Leute, ihr seid Lehrlinge, ihr seid Lernende. Das hat was enorm Befreiendes. Ich bin nach 24 Jahren Pastor hier, ich bin immer noch ein Lehrling. Das heißt, ich darf Fehler machen, ich darf lernen, ich muss nicht alles wissen, ich bin ein Lehrling. Hans und Rita, gut in den 70er oder schon drüber, oder in den 80er, sind, Rita, Lehrlinge. Lehrlinge, Jünger. Einer ist euer Meister, von wem? Ihr aber seid Brüder, Lehrlinge. Lehrlinge. Deshalb ist man in der christlichen Gemeinde mit den Fragen der Hierarchie etwas zurückhaltend. Wir sind alle Lehrlinge, selbst der Papst ist ein Lehrling. Und er bleibt ein Lehrling. Bedford Strom, Herr Bedford von Strom, oder wie er heißt, der EKD-Chef in Deutschland, ist ein Lehrling. Johannes ist ein Lehrling, auch wenn er einen Meister im Orgelbau hat. Er ist ein Lehrling. Und Jesus sagt an einer Stelle, ihr plagt euch mit den Geboten, die die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Da war alles geregelt, alles klar, alles systematisiert. So und so und so muss man sein. Und dann ist man perfekt vor Gott. Und dann ist man der Held und dann hat man das ewige Leben verdient. Und Jesus sagt, kommt alle zu mir. Ich will euch die Last abnehmen, denn die taugt nichts, was die euch auferlegt haben. Nehmt auf euch mein Joch. Und das Joch war auch eine Art Gesetz, kann man auch in Zusammenhang bringen. Nehmt auf euch mein Gesetz und lernt von mir. Lernt von mir. Das Wort, das dort steht, lernt, ist verwandt mit dem Wort Jünger sein, Lehrling sein. Werdet Lehrlinge von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe, andere übersetzen, ihr werdet Erfüllung finden für eure Seelen als Lehrlinge. Was ich anordne, ist gut für euch und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Oder, denn mein Joch ist sanft und meine Bürde ist leicht. Kommt zu mir, sagt Jesus, mit euren Schicksalsschlägen, mit eurer Religiosität, kommt zu mir. Und werdet meine Lehrlinge. Ich finde das enorm befreiend. Ihr dürft lernen. Von mir lernen, wie ihr mit euren Lebenserfahrungen umgeht. Setzt sie in Beziehung zu mir und lernt aus den Erfahrungen an meiner Hand. Wir kommen gerne zu Jesus und legen unsere Lasten ab. Das machen wir gerne. Aber ob wir gerne von ihm lernen, das weiß ich nicht so genau. All das Schwere lege ich Jesus hin, all den Scheiß gebe ich Jesus, sagen die Leute. Und wenn ich dann frage, und dann bin ich's los. Und dann wiederholt sich's, sage ich. Nein, dann ist's ja weg. Aber im Kopf ist's nicht weg, meine Denke, denn ich muss umlernen. Und zwar von Jesus, mit Jesus umlernen. Umlernen. Das Besondere an christlichen Lehrlingen ist, sie folgen einem Lehrer nach. Sie haben ein großes Vorbild, einen Lehrer. Sie hängen ihm und seiner Lehre an. Und deshalb redet man auch von Jüngern oder Nachfolgern. Die folgen Jesus nach. Der ist unterwegs und die sind mit ihm unterwegs und folgen ihm nach. Und sind bei ihm, wenn er mit Menschen spricht, wenn er Menschen heilt, wenn er predigt, dann sind die bei ihm, die folgen ihm nach. Und wenn er hinten rausgeht, dann gehen die mit ihm raus und dann sind die weg. Könnte sein. Die sind mit ihm unterwegs. Nachfolgen war wörtlich gemeint. Es war nicht ein Abstraktum, sondern die 12 und die 70 und die größeren Massen, die waren mit Jesus unterwegs, haben ihn beobachtet, haben von ihm gelernt. Deshalb ist wichtig, wenn wir von Lernen hören, denken wir ja meistens an Wissen anhäufen. Das, was die gemacht haben, war nicht Wissen anhäufen, sondern das war Lernen fürs Leben. Lernen fürs Leben. Und Jesus endet ja mit der Berglehre und sagt nicht, das sind die klugen Menschen, die viel wissen, sondern wer meine Worte hört und tut sie, der ist ein kluger Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Als dann der Sturm kam und rüttelte und schüttelte und der Regen, da blieb das Haus stehen. Sie haben gehört und getan. Und dann kommen die und sagen, aber haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt und prophetisch geredet? Und da sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Und weshalb? Ihr habt versäumt zu tun, was ich euch aufgetragen habe. Nichts gegen Prophetie und nichts gegen Zeichen und Wunder. Versteht mich nicht falsch. Ist wichtig und schön. Das hat Jesus getan. Sollen wir von ihm lernen. Aber die Highlights, wenn wir nicht tun, was er sagt, das ist wie Sand, der in den Fingern zerrinnt. Also es geht nicht um Wissen, sondern es geht darum, zu tun und zu leben, wie er gelebt hat. Jesus, so sagt er, ist sanftmütig. Also wenn Jesus sanftmütig ist und demütig, dann haben wir genau das zum Beispiel von ihm zu lernen. Das haben wir von ihm zu lernen. Und ich muss mich fragen, wirklich am Ende des Jahres, wer ist mein Lehrer? Wer war mein erster Lehrer in diesem Jahr? Das gilt für 15-Jährige, für 70-Jährige und 80-Jährige. Von wem habe ich gelernt? Könnte ich so 4, 5 Lernerfahrungen aufzählen, die ich mit und von Jesus gelernt habe? Das wäre jetzt spannend. Was habe ich dieses Jahr von Jesus gelernt? Und wenn ich nicht von Jesus gelernt habe, habe ich von jemand anderem gelernt. Es muss ja nicht nur ein Mensch sein, auch Geisteshaltungen, Konsum ist so ein Lehrmeister. Mehr konsumieren, mehr, mehr, mehr. Egoismus ist ein Lehrmeister. Erlebnishunger ist ein Lehrmeister. Mehr erfahren, mehr erleben. Und am Ende bin ich vielleicht leer, nach all dem, was ich erlebt habe, weil es nicht nachhaltig ist und weil ich letztendlich nichts daraus gelernt habe. Paulus geht noch einen Schritt weiter. Und er sagt, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Das wird nun sagt ein Schärfer. Alles, was wir dieses Jahr erlebt haben, dient uns zum Guten. Alles, sagt Paulus, nicht manches und das, was uns in den Kram passt. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Also man könnte sagen, das gilt für Jünger Jesu, für Lernende von Jesus, von Lehrlinge von Jesus, für Menschen, die festgemacht haben mit ihm, die Vergebung angenommen haben und mit ihm leben. Für die gilt das. Das ist nicht so ein Allerweltsspruch, den man irgendwo auf dem Kalenderblatt setzt und irgendjemand schickt, sondern das ist ein Spruch, der gilt Lehrlingen von Jesus, die einen Anfang gemacht haben. So wie man in eine Lehre eintritt, einen Vertrag unterschreibt. Jetzt bin ich war mal Lehrling im Milchwerk in Radolfzell, das habe ich unterschrieben. Und dann war ich Lehrling im Milchwerk in Radolfzell und dann war ich in der Lehre im Allgäu ein paar Jahre. Da war ich und da habe ich gelernt. Paulus sagt, dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, und das ist das Lernziel, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Man könnte weiterfahren in Gottes neuer Welt. Werden die sein, die mit Jesus festgemacht haben, Vergebung angenommen haben und in die Lehre eingetreten sind. Ich kann schon einen Lehrvertrag unterschreiben in Radolfzell, aber ich erscheine nie. Und dann sage ich, ich bin Lehrling in Michael Radolfzell. Das funktioniert so nicht, wenn ich nie erscheine und nicht ein Lernender bin. Vereinfacht könnte man sagen, in allen Ereignissen, die uns widerfahren sind in diesem Jahr, in allen, in den Highlights, in den Tiefschlägen, in allem, liegt das Potenzial, dass wir uns zum Guten weiterentwickeln können, dass wir was lernen können, dass unsere Persönlichkeit zum Guten sich weiterentwickelt im Sinne von unserem Meister, nämlich Jesus, der sanftmütig ist und demütig. Weiterentwickeln, vielleicht im Mitleid bekommen mit Menschen, für sie beten, um Heilung beten, Wunder erleben. Im ganzen Bereich sind wir Lernende von Jesus und alle Ereignisse. Ich kann einen schwerkranken Menschen natürlich sagen, du bist ein armer Kerl, ich gehe jetzt Silvester feiern, aber ich kann auch zu ihm gehen und mit ihm beten, um Heilung, ihn trösten. Das wäre auch von Jesus lernen. Mich vom Mitleid packen lassen, ist auch Lernen von Jesus. Denn er war oft von Mitleid ergriffen, aber er hat die Leute nicht einfach sitzen lassen, sondern er hat in der Kraft des Geistes für sie gebetet und sie geheilt. Welchen Maßstab lege ich an, wenn es darum geht, zum Guten sich zu entfalten? Alle Dinge dienen denen zum Besten. Alles, was geschieht, dient zum Guten. Es ist wieder die Frage, was ist gut? Was ist der Maßstab für gut? Und wir sind wieder bei Jesus. Von Jesus lernen, er ist der Maßstab für gut. Wenn wir uns zum Guten entwickeln wollen, müssen wir, das sagt Paulus ja hier, seinem Sohn, nämlich Jesus ähnlicher werden. Das ist das Ziel von allen Lebenserfahrungen in 2017, Jesus ähnlicher zu werden. Schöne Aufgabe, schöne Herausforderung. Alle geistlichen Übungen, Bibellesen, alles, was wir tun, beten, Anbetung, was wir hier machen, geistliche Literatur, Gemeinschaft, Gottesdienste feiern. Alles soll dazu dienen, dass wir die Erfahrungen verarbeiten und Jesus ähnlicher werden. Dass es besser wird auf dieser Welt, barmherziger und sanftmütiger und demütiger. Gut, so viel zur Theorie. Ein paar Gedanken. Die Frage ist jetzt, was habe ich aus den beiden anfangs geschilderten Lebenserfahrungen gelernt? Den Schuh habe ich mir angezogen. Was habe ich von meiner Israelreise gelernt, auch Nachhaltiges? Und was habe ich von dem Tiefschlag gelernt? Ich will nur zwei Aspekte nennen, von der Israelreise und auch von der Erkrankung meiner Frau. Es sind viele andere Dinge, die ich gelernt habe, aber zwei will ich betonen. Als wir in Israel waren, hat mich so ein tiefes Staunen über Gottes Handeln und über Gottes Geschichte mit seinen Menschen ergriffen. Es hat mich irgendwie neu fasziniert, die Theorie, die ich in vielen Büchern schon gelesen habe und auch meinen Studenten vermittle, Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Und jetzt war ich an dem Ort, an dem Gott Mensch wurde. Es war schon was Besonderes, in Bethlehem zu sein. Gott wurde an einem konkreten Ort, in einer konkreten Kultur, wurde er Mensch. Er ist Mensch geworden, um bei seinen Menschen zu sein. Die Schlussfolgerung für mich war zu sagen, wenn Gott Mensch wurde und bei den Menschen war und er gibt mir den Auftrag, was für einen? Andere zu Jüngern zu machen, dann ist das an einem konkreten Ort, in einer konkreten Situation mit konkreten Menschen. Es ist einfach, in irgendeine Missionsgesellschaft etwas zu spenden. Das ist auch in Ordnung. aber es ist etwas anderes, als Mensch Gottes, als Lehrling Jesu in der Nachbarschaft in Eirach, Haus 2a zu leben. Und da gibt es ein Haus 1 und ein Haus 3 und das sind Menschen, die kennen Jesus nicht. Und das ist was anderes, dort so zu leben, dass es konkret wird, dass die Leute sagen, ah, du bist ein Jünger Jesu, ein Lehrling. Für diese Menschen zu beten ist unheimlich leicht, hier in diesem Saal und mit Frommen im Hauskreis zu beten. Es macht richtig Spaß. Aber mit Menschen, die keine Lehrlinge von Jesus sind, die keine Ahnung von ihm haben, für die zu beten ist was anderes. Ich habe an Weihnachten, war ja auch Nachmittagsgottesdienst, hatte ich so einen frommen Anflug. Als ich zu Hause war, Bibel gelesen habe, kommen die frommen Anflüge. Und der fromme Anflug war, jetzt will ich alleine sein mit meinem Herrn. Und wo ist es am schönsten, alleine mit dem Herrn zwischen Bodmann und Ludwigshafen? So ein wunderschöner Spazierweg. Man sieht den ganzen See runter bis Bregenz. Und da war ich, bin ich da hingefahren. Zu meinem Entsetzen waren da jede Menge Leute. Und ich habe gesagt, Jesus, was ist denn das für eine komische Geschichte? Ich wollte mit dir alleine sein und jetzt sind da jede Menge Leute. Und dann kam der Gedanke, Thomas, ich will, dass du meine Freundlichkeit jetzt hier lebst und inkarnierst. Zu den Menschen freundlich bist und so oft es geht, jemand, wenn du an ihm vorbeiläufst, sagt, hallo und ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Das habe ich noch nie gemacht mit fremden Menschen. Einem Fremden auf dem Weg gesagt und ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Johannes lacht. Der Heilige Geist war ja schon in mir von der seligen Erfahrung. Und es war echt krass. Menschen, wildfremden Menschen sagen, hallo, ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Der eine sagt zu mir, hallo, was ist denn das? Wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank, weiter zum nächsten. Es war keiner, der mir eine runtergehauen hat, wäre ja auch möglich gewesen. Und ich habe gedacht, wenn noch einer kommt, sagt, sag mal, was sind Sie für einer, frohe Weihnachten, um was geht's? Dann hätte ich dem noch ein Glaubensgespräch geschenkt, nicht reingedrückt, sondern geschenkt. Das ist Inkarnation. Als ich in Israel war, habe ich gedacht, Jesus ist an einem konkreten Ort gewesen und ich will das zukünftig intensiver leben. Und die Menschen dort abholen, so wie Jesus, wo sie sind. Und ihnen nicht in einer Sphäre, ich könnte auch ein paar schlaue Vorträge über Weihnachten halten, nein, ich will ihnen so begegnen. Das hat mich echt fasziniert, als ich dort war. Ich habe immer gedacht, Gott ist Mensch geworden. Er kam, man konnte ihn berühren, das erspare ich jetzt dem Gerd. Man konnte ihn berühren, er war da, man hat ihn erlebt. Ist ja unfassbar, finde ich, dass Gott Mensch wird. Wir Menschen wollen ja nur Götter werden, um über die anderen zu herrschen. Jetzt wird Gott Mensch und er lebt. Also, finde ich faszinierend. Es war das eine. Staunen darüber. Das Zweite, was mich in Israel Schritt und Tritt verfolgt hat, war die Thematik Versuchung. Das hat mich regelrecht angesprungen. Nicht, dass ich versucht worden wäre von irgendwelchen israelitischen Damen. Um das geht's nicht, sondern das ist mir wirklich extrem begegnet. So extrem, dass ich gedacht habe, Jesus will mir da was sagen zum Thema Versuchung. Doch, wir haben ja ganz Israel bereist, ging es um Versuchung. Hier Elia, ist ein heftiges Bild. Elia, das abgefallene Volk, das der Versuchung zum Götzendienst erlegen war. Der kämpft hier, der wilde Elia. Und ihr seht es auf Lateinisch und Hebräisch dort stehen. Und der Prophet Elia erhob sich wie ein Feuer und sein Wort brannte wie eine Fackel. Der hat gegen die Baalspriester gekämpft. Versuchung. Dann kamen wir zum Berg gegenüber oder hinter Jericho. Auf der anderen Seite ist der Jordan. Jesus wurde im Jordan getauft. Und dann kam er zum Berg der Versuchung. Hier hat er sich 40 Tage irgendwo rumgetrieben, wurde vom Geist umgetrieben, vom Teufel versucht. Eine ganz krasse Geschichte. Und der Berg hat irgendwas Furchterregendes, Bizarres, die Felsen, die Einsamkeit, ist auch die Straße von Jericho nach Jerusalem, wo der eine niedergeschlagen wurde. Das ist so eine Gegend heute noch. Und die Einheimischen haben uns gesagt, ihr dürft nicht auf dieser Straße alleine gehen. Da werdet ihr heute noch überfallen und niedergeschlagen. Das ist so ein Berg, man bekommt irgendwie Gänsehaut. Und dann gab es nur andere Stellen, aber am eindrücklichsten war diese Stelle hier. Das ist die Tempelmauer von Jerusalem. Und hier irgendwo war der Palast, nimmt man an, der Palast von David. Und von hier sieht man ringsherum, ich sag's mal fast so, Versuchung. Hier war die Tempelzinne, auf die Jesus geführt wurde. Und der Teufel hat ihm gesagt, spring, Engel werden dich tragen. Das ist der Königspalast von David und er hat irgendwo Bathseba hier gesehen und ist der Versuchung erlegen und wurde zum Auftragskiller. Dahinter ist der Berg Moria, Tempelberg, wo Abraham von Gott auf die Probe gestellt wurde, seinen Sohn zu opfern. Er wurde herausgefordert. Hier ist der Garten Gethsemane, der letzte große Kampf von Jesus, wo er nochmals versucht wurde, den Weg ans Kreuz nicht zu gehen. Also unglaublich, dieser Ort hier, ein Ort der Versuchungen, die uns hier in einem Rundblick gezeigt werden. Das sind Kräfte am Werk, die wollen uns von Gott wegzerren, mit aller Gewalt, so wie es im Garten Eden passiert ist. Und das ist mir in einer Wucht begegnet, dass ich gedacht habe, ich muss irgendwie mich neu mit dem Gedanken der Versuchung stillen. Ich muss neu darüber nachdenken und gewappnet sein. Jetzt ist ja die Diskussion vom Papst, dass man das anders übersetzen sollte. Und der Spiegel, ein Redakteur vom Spiegel, hat geschrieben, bitte, lieber Papst, verharmlos Gott nicht. Das, was du da machst, ist eine Verharmlosung Gottes. Gott ist auch der wilde Gott. Und er hat eine wilde Seite. Und ich habe gedacht, hallo, brauchen wir denn einen Spiegelredakteur, der uns das sagt? Checken wir das selber nicht mehr. Die Versuchung ist eine extrem ernstzunehmende Größe. Und es war, wie wenn Gott zu mir sagt, Thomas, sei auf der Hut. Pass auf, der Versucher schläft nicht und er wird dich ins Schleudern bringen wollen. Sei wachsam. Und aus diesem Hintergrund, wenn man darüber nachdenkt und sagt, 2 Wochen später hing das Leben meiner Frau am seidenen Faden, bekommt das wieder eine ganz andere Dynamik und Bedeutung. Hat Gott mich vorbereitet und gesagt, Thomas, da kommt etwas auf dich zu. Sei wachsam und lass dich nicht vom Weg abbringen. Folge Jesus weiter nach. Sei auf der Hut. Zwei Dinge, die ich im Tiefschlag in der Krankheit von Regina erlebt habe. Das war das Lernen aus den Highlights. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so eine tiefe, tiefe Geborgenheit erlebt, wie in der Zeit, als meine Frau im künstlichen Koma lag und ich an ihrem Bett saß. Es war eine unglaublich tiefe Erfahrung, die man nicht so beschreiben kann. Und ich saß an ihrem Bett und ich habe immer gedacht, kam immer dieser Satz, als Nachfolger Jesu kann man es im Leben und im Sterben drauf ankommen lassen. Als Nachfolger Jesu kann man es im Leben und im Sterben drauf ankommen lassen. Ich weiß, wo meine Frau hingeht. Ich weiß, dass sie die Vergebung angenommen hat und ich weiß, dass sie Jesus treu nachfolgt. Das weiß ich. Und es war so ein Trost in mir. Und so ein Vertrauen, dass ich gesagt habe, Jesus, du weißt, wann ihr Leben vollendet wird und vollendet ist. Und du weißt, dass ich sie gerne noch hier hätte, ein paar Jahre. Aber du weißt auch besser als ich, wann ihr Leben vollendet ist. Und da war so ein tiefer Friede, in dem Jesus nachfolgen, dass man sagen kann, meine Frau darf gehen. Das mag komisch klingen, aber sie darf. Waren innere Kämpfe, aber die Gewissheit, weil sie Jesus nachfolgt, es war so eine tiefe Gewissheit, es hat so einen tiefen Frieden gegeben, es war unglaublich wertvoll. Und ich habe den Eindruck, dass ich nach dieser Erfahrung nicht mehr an meinem Leben so hänge und am Leben von anderen und sage, ihr dürft gehen, denn Jesus weiß, wann eure Zeit gekommen ist. Unsere Entscheidung war nach dieser Phase, wir wollen jetzt sehr dankbar sein und noch viel intensiver am Reich Gottes bauen. Nicht jedes Jahr 10-mal nach Israel reisen, sondern wir wollen jetzt erst recht Menschen in die Nachfolge rufen, damit sie diesen Frieden auch erleben, Vergebung erfahren und mit diesem Jesus leben, Lehrlinge von ihm werden. Diejenigen, die es noch nicht sind, ich kann euch nur dazu einladen, fast schon bitten, geht diesen Weg und macht diesen Schritt, werdet Lehrlinge von Jesus. Und das Zweite, was wir erlebt und gelernt haben in dieser und aus dieser schwierigen Phase, war eine neue Dankbarkeit im Kleinen. Und die großen Visionen, die zeigen sich immer im Kleinen. Dort werden sie Wirklichkeit. Wenn wir am Frühstückstisch sitzen und beten, ich muss jeden Morgen beten, also ich muss jeden Morgen dasselbe beten, nämlich, Herr, ich danke dir, dass meine Frau bei mir am Tisch sitzt. Irgendwie hat sich das wie eingebrannt. Thomas, sei dankbar. Dankbar, dass ich weiß, wo sie hingegangen wäre, aber auch dankbar, dass sie noch hier ist, dass Gott euch noch ein paar Jahre geschenkt hat, dass ihr miteinander frühstücken könnt. Das ist ein Riesengeschenk. Miteinander frühstücken ist ein Riesengeschenk. Miteinander Abendessen und den Abend beschließen, auch wenn es 1 Uhr nachts ist, so wie gestern oder 2 Uhr, weil ich so lange auf der Freizeit war, ist ein Riesengeschenk. Sie sagen, wir beenden den Tag miteinander. Dankbar in diesen kleinen Dingen. Unsere Tochter hat uns was geschickt, eine Karte, die ist irgendwo auf der Welt unterwegs. Und dann hat sie geschrieben, ihr blickt auf ein ereignisreiches und herausforderndes Jahr zurück. Dennoch, sagt sie, war es wortwörtlich ein wundervolles Jahr. Ein Jahr voller Wunder. Und sie darf das schreiben. Sie darf sagen, Papa, es war ein wundervolles Jahr. Es war es wirklich. Ein wundervolles Jahr, in dem wir viel, viel lernen durften. Nicht jedes Ereignis, das man erlebt in 2017, muss zwingend zu einer tieferen Lernerfahrung führen. Aber ich lade uns alle ein, achtsam zu sein. Achtsam in 2018 und nicht einfach über die Ereignisse und Dinge, die wir erleben, so drüber stolpern und sagen, machen wir so weiter. Sondern sind wir ein bisschen vorsichtiger mit den Geräten in Zukunft. Schauen wir genauer hin, wo wir hinlaufen. Und wir stolpern so durchs Leben. Schauen wir achtsamer hin und fragen Konsequenz, das wäre ein guter Vorsatz, fragen Konsequenz, Jesus, willst du mir durch dieses Ereignis etwas beibringen? Soll ich etwas lernen? Jetzt sind wir bei den Vorsätzen. Soll ich etwas lernen aus dem, was mir hier begegnet ist? Und wenn Jesus sagt, lass gut sein, geh weiter, dann gehe ich weiter. Aber wenn er sagt, jawohl, Thomas, du solltest dringendst etwas lernen. Und dann sage ich, Herr, was soll ich lernen? Ich glaube, dass wir neu mit Gottes Gegenwart in unserem Leben rechnen sollten. Gott wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist. Und er spricht zu uns. Und das will er in 2018 auch zu uns als Gemeinde. Er will zu uns sprechen. Die Frage ist, rechnen wir noch mit seiner Gegenwart in uns? Rechne ich noch damit, dass er zu mir spricht? und dass ich in die Lehre Jesu gehen darf. Wenn Jesus sagt, Thomas, ich habe da noch was für dich, eine Idee, was du tun könntest, dann gibt es die vier berühmten W-Fragen. Das eine ist, was soll ich tun? Wie soll ich es tun? Wann soll ich es tun? Und wem soll ich Rechenschaft ablegen? Ist ganz wichtig. Wenn Jesus mir sagt, Thomas, ich erwarte, dass du deiner Frau nächstes Jahr mindestens 12 Rosensträuße kaufst, dann sage ich, okay, Herr, kein Problem, das kriege ich hin. Januar, Februar, März, April. Aber sicher kriege ich es hin, sicher. Sicher kriege ich es hin, wenn ich meinem lieben Freund Gerd sage, Gerd, frag mich jeden Monat bei der Ältestensitzung, ob ich den Blumenstrauß schon gekauft habe. Dann kriege ich sicher hin. Sonst könnte es ab Mai, Juni flau werden mit den Blumensträußen. Also, was soll ich tun, wie, wann und wem soll ich Rechenschaft ablegen? Der Heilige Geist, das noch abschließend, der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. Das ist eine Kraft Gottes, die in uns wohnt. Und der Heilige Geist, sagt Jesus, der will euch lehren. Der ist euer Lehrer und er wird euch erinnern an das, was ich euch gelehrt habe. Der Heilige Geist. Und wir sind so geschäftig und als Christen im Westen so geprägt vom Rationalismus, dass wir, glaube ich, viel zu wenig auf den Heiligen Geist und auf die Impulse des Heiligen Geistes hören. Das wäre auch ein guter Vorsatz für 2018. Jeden Tag irgendwo einen Zettel hinhängen und jeden Tag dorthin stehen und sagen, Jesus, schenk mir neu deinen Heiligen Geist, dass er mich leitet und lehrt. Amen. Und dann geht ihr den Weg und Gott wird diese Bitte auf jeden Fall erhören. Ich lade alle ein, alle, bewusst, vielleicht neu oder überhaupt ein Lehrling von Jesus zu werden. Ganz bewusst sagen, Jesus, ich will dein Lehrling werden und ich will als Lehrling leben. Das will ich, ganz bewusst. Das kann ich im Abendmahl festmachen und sagen, Herr, ich will Vergebung empfangen. Und dann will ich an deiner Hand durchs Leben gehen. Ich will dein Lehrling sein. Ich nehme das Geschenk der Vergebung an, das feiern wir im Abendmahl. Ich verabschiede mich von allen dubiosen Herren in meinem Leben, die sonst bestimmen, und werde dein Jünger, dein Lehrling. Das will ich. Und wenn wir Lehrlinge Jesu sind, und wenn wir andere einladen, auch Lehrlinge zu werden, dann bekommen wir und haben wir eine extrem, extrem, extrem große Verheißung, die ich an den Schluss stelle. Wo Jesus sagt, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Das ist der erhöhte Christus, der Auferweckte. Alle Macht im Himmel und auf der Erde ist bei ihm. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Also nicht Machtbekehrte. Nicht Machtbekehrte, sondern Machtjünger. Ein Bekehrter ist, der ist mal umgedreht zu Jesus und dann sagt er zu Jesus, von deinem Blut nehme ich gerne in Anspruch. Und dann lebe ich aber weiter, bis wir uns dann im Himmel wiedersehen. Man nennt das ja auch christliche Vampire, die das Blut von Jesu wollen, Vergebung, und dann leben sie weiter, wie sie wollen, und später. Jesus will nicht Bekehrte, sondern er will Jünger, Menschen, die ihm nachfolgen. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann kommt sie wieder, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und fangt bei euch an, werdet zuerst selber Lehrlinge. Und dann kommt diese wunderschöne Verheißung. Ihr dürft sicher sein. Ihr dürft sicher sein. Ihr dürft gewiss sein. Ich bin bei euch. In euch. Ich bin bei euch. Alle Tage. Oder immer bei euch, bis das Ende dieser Weltzeit gekommen ist, bis er sichtbar wieder kommen wird. Das gilt für Jünger und solche, die Jünger machen. Und das gilt nicht für alle Welt. Das gilt für Jünger. Amen.